ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin, hier bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio, 91,8 MHz. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute eine Sendung, da geht's wieder um Themen, die haben wir neulich schon mal angesprochen, in der Sendung nach Weihnachten. Ihr erinnert euch, der Chaos Communication Congress, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club. Da treffen die sich einmal im Jahr, setzen sich zusammen, basteln ein bisschen an Computern, basteln ein bisschen an Geräten, aber diskutieren auch, welche Auswirkungen und Möglichkeiten moderne Technologie auf unsere Gesellschaft hat. Wir waren dort und haben uns mit verschiedenen Leuten unterhalten und es gibt letztendlich so viele Themen, die dort stattfinden, super spannende Sachen. Wir haben jetzt auch nur einfach mal drei rausgepickt, wo wir denken, na, das könnte vielleicht interessant sein. Zum einen werden wir uns unterhalten über Scoring, also die Möglichkeit, eine Bewertung zu erstellen über ein Risiko oder über Wahrscheinlichkeiten, die sich in einer ganz einfachen Zahl äußert. Also ein ganz einfacher Wert, nicht eine komplizierte Anhäufung von Informationen, sondern ein Scoring, das eben ermöglicht, zum Beispiel in der Versicherung zu sagen, na, hier ist ein Risiko recht hoch, hier ist ein Risiko gering. Und da richten wir uns drauf ein. Das zweite Thema, Lockpicking. Da geht es darum, um Schlösser und die zu öffnen. Also in einem ganz sportlichen Sinne, wie kann man sich anstellen, um zum Beispiel ein Vorhängeschloss oder ein modernes Tür-Sicherheitsschloss, wie kann man das öffnen? Das kann man mit relativ einfachen Werkzeugen und ein bisschen Geschick kann man da schon vorankommen. Und da gibt es Leute, die sich dafür interessieren, die das aus sportlichem Ehrgeiz einfach machen und die sich zusammengeschlossen haben und das schon seit vielen Jahren auch beim Chaos Communication Congress probieren und zeigen, wie das funktioniert. Als drittes unterhalten wir uns über ein Projekt, das ein bisschen ein Bastelprojekt ist. Ganz konkret geht es da um eine Plattform, die aus einer kleinen Platine besteht, die Töne bearbeiten kann, Audio bearbeiten kann oder erzeugen kann. Und eine Software dazu, mit der man dem Gerät dann beibringen kann, was es machen kann. Das sind viele Möglichkeiten. Man kann also daraus einen Synthesizer bauen oder ein Effektgerät und muss eben nicht auf die vorgefertigten Geräte von Herstellern zurückgreifen, sondern kann sich die Software und die Funktionen, die darauf laufen, selber zusammenstellen. Wir haben uns mit dem Entwickler unterhalten und der erzählt auch so ein bisschen, wie das funktionieren kann und was eigentlich die Idee ist, die dahinter steckt.
Karl. Karl, wach auf, ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich höre es genau.
Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt, hörst du es auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin, da.
Also, wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.
Thema Scoring. Bei dem Chaos Communication Congress gab es einen Vortrag mit dem Titel Technologien für und wider digitale Souveränität. Da haben zwei Leute was erzählt, wie eben sich moderne Technologie sich auf unsere digitale Selbstbestimmungsmöglichkeit auswirkt. Wir haben jetzt hier einen Teil davon von Volker Grasmuck von der Uni Lüneburg. Der erzählt was, wie Scoring insgesamt funktioniert, also welche Möglichkeiten da bestehen. Die Fragen sind auch, welche Auswirkungen das hat. Also wie sind die Verknüpfungen, an welchen Stellen hat das Auswirkungen auf unser reales Leben mit realen Dingen. Und natürlich auch eine Überlegung, was ist denn insgesamt zu tun, dass eine digitale Souveränität jedes Einzelnen auch gewahrt werden kann. Also welche Forderungen kann man auch aufstellen? Wie müssen Algorithmen und Datenerfassungsmöglichkeiten gestaltet werden, dass eben jeder Einzelne auch seine digitale Souveränität behalten kann? Wir hören den Vortrag. Es geht jetzt, wie gesagt, ein bisschen um das Spezialthema Scoring mit dem Schwerpunkt, wie sieht das im Versicherungswesen aus? Das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Krankenversicherung, Rentenversicherung, Kfz-Versicherung. Dort werden überall Methoden angewandt, um ein Scoring zu berechnen, um ein Risiko einschätzen zu können. Wir hören uns den Vortrag an, hier in einer gekürzten Version.
Risiko. Seine Abschätzung, Minimierung und Absicherung sind die zentralen Fragen der modernen Ökonomie. Dazu muss man Prognosen erstellen, die bekanntlich besonders schwierig sind, wenn sie sich auf die Zukunft richten. Der Ursprung dieses Bonmots ist unsicher, aber ist ja immerhin eine interessante Gruppe. Ein Komiker, ein Schriftsteller, ein Physiker, die das möglicherweise gesagt haben. Problem bei dem Bonmot ist, dass man meinen könnte, dass Prognosen, die sich auf die Vergangenheit richten, einfacher zu machen sind. Das ist keinesfalls so. Allerdings haben wir da den Vorteil, dass wir das zukünftige Ergebnis bereits kennen. Wir wissen, ob das fragliche Ereignis, Kreditrückzahlung oder Versicherungsfall oder Ähnliches eingetreten ist oder nicht. Aber ein prognostisches Modell zu erstellen, das aus den Daten vor der Zeit, vor dem Eintreffen dieses Ereignisses sein Eintreffen erschließen lässt, ist deshalb keineswegs trivial. Dazu nehme man Massendaten von früheren Fallgeschichten. Man suche in den vorhandenen unabhängigen Faktoren, Alter, Geschlecht, Punktezahl in Flensburg und so weiter, per Regressionsanalyse nach solchen, die zu verschiedenen Graden mit dem Eintreffen des fraglichen Ereignisses korreliert sind. Man erhält so ein Datenmodell mit gewichteten Faktoren. Man validiere dann dieses Modell, reduziere Störgrößen, vermeide Überanpassung, Ausreißer, den üblichen Statistikfu. Dann lasse man wieder historische Daten durch das Modell laufen und wenn die Vorhersagen mit dem bekannten, in der Vergangenheit liegenden Ereignis tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit übereinstimmen, ist das Datenmodell so robust oder gilt dann als robust und kann auf aktuelle Fälle losgelassen werden. Man nehme nun also die konkreten Faktoren eines Einzelfalles, lasse sie durch das Datenmodell laufen und erhält eine Eintreffenswahrscheinlichkeit des fraglichen Ereignisses, also einen Risikoscore. Daran schließen sich dann die eigentlichen Entscheidungen an. Sollen wir dieses Risiko eingehen? Wie hoch sollen wir das absichern? Gewichtungsalgorithmen sind normalerweise geheim. Hier ein Beispiel für eine Gewichtung aus dem Kreditwesen in den USA. Also wer ein Giro- und Sparkonto hat und ein Kreditkartenkonto, kriegt hohe Punktzahlen. Wer in der Vergangenheit schon mal Probleme hatte mit der Rückzahlung von Krediten, kriegt Punkte abgezogen. Alter ist hier noch ein Faktor und je älter, desto höher die Rückzahlungswahrscheinlichkeit, wobei die jüngste Gruppe interessanterweise nicht den schlechtesten Score hat, sondern die 26- bis 31-Jährigen. Anwendungsfelder von Scoring hier beispielsweise in der Medizin werden Vorhersagen damit getroffen über Krankheitsverläufe. Predictive Policing, da haben wir das Beispiel der Rasterfahndung von Horst Herold, Leiter des Bundeskriminalamtes in den 70er Jahren, hat das erfunden. Steuerrisiko wird damit errechnet, wie wir heute Nachmittag im CCC-Jahresrückblick gehört haben. In China entsteht gerade eine Scoring-Infrastruktur, die ab 2020 dann gesellschaftsweit verbindlich werden soll. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den Versicherungsbereich. Die Personenwaage war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der ersten Messinstrumente, das für große Messreihen verwendet wurde und so ein statistisches Normalgewicht etabliert hat, das damals bereits für die Risikoabschätzung bei Versicherungen eingesetzt worden ist. Noch 2004 schreiben 5 Autoren aus den Verkehrswissenschaften und aus der Versicherungswirtschaft in einem Bericht an die Bundesanstalt für Straßenwesen, dass mit der Kombination von 3 Risikomerkmalen, Geschlecht, Alter und Anzahl der Verkehrszentralregistereintragungen, eine umfassende Risikodifferenzierung erreicht werden kann. Die Autoren erwähnen allerdings auch, dass weitere Tarifmerkmale hinzugekommen sind mit der Deregulierung des deutschen Versicherungsmarktes Mitte der 1990er. So gibt es zum Beispiel Rabatte für Neuwagen, Wenigfahrer, Versicherungsnehmer im mittleren Alter oder Polizeibeamte und Absolventen eines Sicherheitstrainings. Umgekehrt gibt es Zuschläge für alte Fahrzeuge, Vielfahrer, Fahrzeugtypen mit besonderem Risiko und Fahrzeuge, die in osteuropäischen Staaten genutzt werden. Allerdings zeigt die Studie, dass nur wenige dieser Merkmale sich als wirksame Prädiktoren eignen. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich einiges verändert. Die Personenwagen hatten damals noch kein IP. Heute tragen wir mächtige Rechengeräte ständig mit uns rum, mit einem Haufen Sensoren bereits eingebaut. Es kommen weitere Sensoren dazu in unserer Umgebung, auf, am und in unseren Körpern. Außerdem werden über soziale Medien alle möglichen Daten freiwillig geteilt. Außerdem haben wir schließlich Big Data, die Cloud, künstliche Intelligenz, Cyber. Weil wir es können, wird jeder Datenstrom, den wir absondern, entsprechend für Scoring verwendet. Dabei hilft ein Mentalitätswechsel. In den 1980ern gab es noch Massenbewegungen gegen Volkszählung und gegen den maschinenlesbaren Ausweis. Heute gibt es Massenbewegungen für Post-Privacy und Self-Tracking. Hier der deutsche Zweig der Quantified Self-Bewegung und auch die gute alte Personenwaage treffen wir hier wieder. Die spielt immer noch eine wichtige Rolle. Neuester Trend ist es, Facebook-Posts zu verwenden, um den Preis einer Autoversicherung zu bestimmen. Admiral, eines der größten britischen Versicherungsunternehmen, hat das Angebot First Car Quote entwickelt, eine Versicherung für die digitale Generation. Idee war, um ein Angebot für eine Versicherung zu bekommen, sollte eine Anwärterin Admiral Zugriff geben auf ihren Facebook-Account. Da ist dann ein Algorithmus drüber gelaufen lassen, hätte dann ein Algorithmus drüber laufen sollen, der diese Textposts linguistisch nach Anzeichen untersucht, ob diese Person gewissenhaft und gut organisiert ist. Kurze Sätze, die Verwendung von Listen, Verabredungen mit Freunden zu konkreten Zeit- und mit Ortsangaben statt nur heute Abend sprechen dafür. Umgekehrt seien Ausrufezeichen und die häufige Verwendung von immer oder nie statt vielleicht Anzeichen für allzu große Selbstsicherheit und damit Risikobereitschaft. Hier werden also Charakterdaten sozusagen erhoben, um sie mit Risiko zu korrelieren. Die Markteinführung von Telematikversicherungen wird stets begleitet von einer Rhetorik von Objektivität und Fairness. Algorithmen kennen keine Vorurteile. Sie suchen einfach nach statistischen Korrelationen zwischen Datenpunkten. Die Verfahren, das wird stets betont, seien wissenschaftlich fundiert und werden eingesetzt mit Unterstützung, Zitat, mit Unterstützung führender akademischer Einrichtungen, hier aus der Pressemitteilung von Generali. Welche führenden akademischen Einrichtungen das sind, wird allerdings nicht gesagt. Auch die Schufa hebt hervor, Credit Scores sind frei von subjektiven Faktoren. Doch wir wissen natürlich, dass sich Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung erstaunlich leicht aus unverfänglichen Daten ableiten lässt. Und wir wissen es nicht zuletzt dank Michael Kosinski, dessen Verfahren von Cambridge Analytica bei Brexit und Trump eingesetzt worden ist und gerade die Runde macht, hier aus dem ursprünglichen Paper, also die Wahrscheinlichkeit, mit der die dann nachträglich abgefragten Eigenschaften anhand von durchschnittlich 70 Facebook-Likes errechnet worden sind. Also es gibt hier nirgends eine Frage sozusagen auf Facebook, bist du schwul, ja, nein, sondern das wird dann aus dem individuellen Musikgeschmack oder aus dem Kaufverhalten oder aus dem eben, was geliked worden ist, lässt sich das ableiten. Fairness. Scoring wird verwendet, um Verbraucher davor zu schützen, dass sie sich überschulden, weil die das ja selber nicht einschätzen können und die Algorithmen das viel besser wissen. Sie sorgen für niedrigere Preise, weil es weniger Zahlungsausfälle gibt, was noch lange nicht heißt, dass diese Kosteneinsparungen auch an die Kunden weitergegeben werden. Ein ganz wichtiges Argument, es gibt ja Leute, die riskant sich verhalten und andere, die sich bewusst nicht riskant verhalten. Und letztere müssen, so das Argument, die ersteren quersubventionieren und das ist ja unfair. Das Ganze ist immer freiwillig und es wird ausschließlich für Boni verwendet, also nicht etwa für Strafzahlungen für riskantes Verhalten. Das hat sicherlich nicht nur Marketinggründe, sondern vor allen Dingen gesetzliche. Im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist so etwas, nämlich also Strafzahlungen für bestimmte Personengruppen, verboten. Datensparsamkeit, Erforderlichkeit und Zweckbindung sind die Grundprinzipien des Datenschutzes und die werden durch Scoring systematisch unterlaufen. Je mehr Informationen, desto besser die Prognose. Der Zusammenhang ist klar. Seinem Wesen nach ist Scoring also das genaue Gegenteil von Datensparsamkeit. Auch die Zweckbindung geht den Bach runter, denn Fahrzeug-, Trainingsdaten, Posts auf Social Media werden ja nicht generiert als Prädiktoren für Risiken, also als Faktoren für die Preisdifferenzierung. Da aber Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, sehen wir eine Rhetorik von höchster Stelle. Dobrindt, Gabriel, Merkel, alle fordern Datenreichtum statt Datensparsamkeit, Datensouveränität statt Datenschutz. Die Lösung dazu ist ganz klar, diese Rhetorik von Datenschutz als Innovationshindernis muss aufhören und ersetzt werden durch ein ganz klares Bekenntnis zur Sicherung von informationellen Grundrechten auch im Netz. Wir müssen Grenzen aushandeln. Ich hatte erwähnt, dass Facebook im letzten Monat Admiral den Zugriff auf die Posts seiner Nutzer verweigert hat. Dabei berief es sich auf seine Plattform-Policy. Und da drin steht, Facebook-Daten dürfen nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen über Bewerbungen oder die Konditionen von Krediten. Nicht etwa, dass Facebook jetzt plötzlich der Datenschutz seiner Nutzer am Herzen läge. Nein, der wahrscheinliche Hintergrund ist, dass sie sich dieses Geschäftsmodell selber vorbehalten wollen. Gleichwohl gibt es aber gute Gründe, dass auch eine verfassungsrechtliche Abwägung der Auswirkung von Social Media Scoring auf das Grundrecht von freier Meinungsäußerung ein solches Verwertungsverbot normieren würde. Algorithmen. Bei Verbrauchern stellt sich zunehmend das Gefühl ein, vollkommen transparent zu sein für Institutionen, die selber vollkommen intransparent Entscheidungen über sie treffen. Und wir wissen, Algorithmen können systematisch Verzerrungen und Diskriminierung enthalten. Merkel sagte jüngst auf den Medientagen in München, ihre persönliche Meinung sei, dass Algorithmen transparenter werden müsste. Ihr medienpolitischer Sprecher Thomas Jarzombek hat dann korrigiert, nein, nein, die Kanzlerin wolle nicht etwa, dass Google und Facebook ihre Kronjuwelen öffentlich machen sollten, sondern also zumindest so im Prinzip wie im Großen und Ganzen diese Algorithmen funktionieren, das müsse schon offengelegt werden. Im Bundesdatenschutzgesetz haben wir zu Scoring die Ansage, dass es einen Auskunftsanspruch gibt über das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte, einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemeinverständlicher Form. Was immer das dann ist. Vielleicht eine Ampel, rot, grün, gelb, so, weiß man. Die Schufa sagt dazu ganz klar, geht nicht. Wir können die Algorithmen nicht offenlegen, aus zwei Gründen. Einmal, weil das der betrügerischen Manipulation Tür und Tor öffnet und vor allen Dingen könnten die Konkurrenten uns dann das Geschäftsmodell wegnehmen. Sie verweisen dabei auf eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Subprime-Hypothekenkrise und transparenten und damit manipulierbaren Scores in den USA aufgezeigt hat. Lösung dafür? Mindestens bei Algorithmen, die für Verbraucher folgenreiche Entscheidungen treffen, braucht es ein unabhängiges, vertrauliches In-Kamera, also hinter verschlossener Tür, Auditing. Und da kann man dann Geheimhaltungserklärungen ohne Ende draufschmeißen. Aber hier muss dann der volle Zugang auf alle Datensätze, auf Algorithmen, auch auf Trainingsdaten gewährleistet sein. Von Leuten, die solche Arbeiten machen, habe ich mir sagen lassen, dass das im Prinzip möglich ist, mit diesem vollen Zugriff einigermaßen nachzuvollziehen, wie diese Elemente zusammenwirken und ob da ein systematischer Bias drin ist. Aber das ist elende Puzzlearbeit, aber es muss ja jemand machen. Grenzen ziehen, hatte ich beim Facebook-Beispiel gesagt. Genau das hat der Europäische Gerichtshof 2011 getan. Der hat gesagt, die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein so fundamentaler Grundwert, dass Versicherungsprämien und Leistungen nicht nach Geschlecht getrennt werden dürfen. Nun wissen wir, Frauen leben länger. Das ist relevant für Renten und Lebensversicherungen. Dennoch hat das Gericht entschieden, es geht, es macht Sinn, aber es darf nicht. Das finde ich auch einen Applaus wert, genau. Also wir sehen, man kann Grenzen setzen. Wenn wir als Gesellschaft diese Grundwerte so hochhalten, dann kann man hier Gesetz oder also gerichtlich eingreifen in diesem Fall. Einspruchsrechte versteht sich von selber. Bei fragwürdigen Entscheidungen müssen Verbraucher niedrigschwellig die Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben und eine Einzelfallprüfung fordern können, bei der auch alle eingegangenen Daten überprüft und möglicherweise mit lokalen Logbuchdaten abgeglichen werden können. Sobald Daten meine persönliche Geräteumgebung verlassen, wo ich überhaupt noch eine Chance habe, die zu kontrollieren, ist es vorbei mit der Kontrolle. Beim Scoring gehen Gesundheits- und Fahrverhalten Daten an ein Unternehmen, das daraus den Risikoscore errechnet und den an die Versicherung mitteilt. Die kriegt also nicht die Rohdaten. Allerdings lassen die sich auch das Recht unterschreiben, Daten mit Partnern zu teilen. Vitality zum Beispiel wirbt auch mit Rabatten von Sportartikelherstellern und anderen Partnern. Lösung, die Daten werden nur lokal beim Verbraucher verarbeitet, also erstmal gesammelt und verarbeitet und nur in einer für den Score erforderlichen aggregierten Form übermittelt. Ein Beispiel aus einem etwas anderen Bereich, das BSI hat in seinen 10 Datenschutzpunkten zum Smart Metering festgestellt, dass vor Ort der Stromverbrauch viertelstündlich erhoben wird, was für Verbraucher natürlich interessant ist. Es gibt Feedback, welche Geräte verbrauchen viel Strom. Für die Abrechnung ist allerdings nur die Übertragung des aggregierten Jahresstromverbrauches nötig. Also es ist gar nicht notwendig, hier feinteilig in Daten zu übertragen und dann soll das auch unterbleiben. Und die Daten, die uns dann doch noch verlassen, können eben mithilfe von Differential Privacy abgesichert werden. Wer entscheidet? Also, in der lokalen Sparkassenfiliale beispielsweise, die ihre Kunden seit Jahren kennt, kann eine Sachbearbeiterin natürlich auch gegen den Score entscheiden. Im Massenmarkt entscheiden im Wesentlichen heute Algorithmen. Da ist die Forderung, dass im Streitfall das Verfahren nachvollziehbar ist. Aber was machen wir mit selbstlernenden Systemen, mit neuronalen Netzen? Da ist es mit der Nachvollziehbarkeit dann vollends vorbei. Scoring zielt darauf, dass jeder für sein individuelles Risiko einen individuellen Preis bezahlt. Und Preisdifferenzierung heißt Entsolidarisierung. Wenn das freiwillige verhaltenstrackingsbasierte Rabattsystem sich einmal durchsetzt, wenn die in den, was ich vorhin unter Fairness-Rhetorik genannten Vorteilen für Kunden und Firmen sich einstellen, wenn es keine spektakulären Sicherheitsprobleme gibt, die den Ruf von Scoring ruiniert, wird es sich absehbar normalisieren. Das heißt, die Risikominimierer sammeln sich alle in den Telematiktarifen und in dem, was bisher eben der Normaltarif war, bleiben alle riskanten Kunden übrig. Dort muss also der Normaltarif logischerweise steigen, um dieses Risiko abzusichern. Mit dem Ergebnis, die Armen bezahlen mehr. Für Wasser, Nahrungsmittel, Wohnungen, Kredite, Versicherungen. David Kaplowitz hat diesen Zusammenhang 1963 erstmals festgestellt und der gilt bis heute unverändert und setzt sich auch durch Scoring fort. Menschen, die sich kein Smartphone oder Fitnessarmband leisten können, die ein altes Auto fahren, die mit einer schlechten Ernährung aufgewachsen sind und so weiter, zahlen mehr. Und sie tun das systematisch, weil die Merkmale von Armut mit Risiko korreliert sind. Letzte Folie, letzter Vorschlag, die freie oder Forderung, die freie Tarifwahl muss gesichert werden, auch für Menschen, die sich nicht tracken und scoren lassen wollen. Und schließlich natürlich nicht die Lösung für alles, aber immerhin ein ganz wichtiger Schritt dazu, das bedingungslose Grundeinkommen, das von immer mehr und auch immer unwahrscheinlicheren Menschen gefordert wird. Hier jüngst vom Siemens-Chef Joe Kaeser, der sagt, das Grundeinkommen ist unvermeidlich.
Das war Volker Grasmuck von der Uni Lüneburg mit seinem Vortrag Technologien für und wider digitale Souveränität. Diese Arbeit wird auch demnächst in einer Studie, als Teil einer Studie veröffentlicht werden, und zwar in Auftrag gegeben von dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Also da gibt's noch mehr spannende Infos zu. Den kompletten Vortrag könnt ihr auch auf den Seiten des CCCs finden. Die haben dort alles archiviert. Auf unserer Webseite absmagazin.de werden wir auch einen Link dorthin setzen. Lockpicking. Beim Lockpicking geht es darum, Schlösser zu öffnen. Und zwar mit einfachen Mitteln wie möglich und auch so, dass man das Schloss danach auch noch benutzen kann. Es gibt jetzt ein paar Leute, die sich damit beschäftigen. Die sind auch beim Chaos Communication Kongress schon seit vielen Jahren dabei, haben dort immer einen Stand, haben dort Tische, dort kann man das ausprobieren. Und das ist immer eine spannende Sache, weil das ist eine ganz interessante Herausforderung, wie so ein Geschicklichkeitsspiel. Man muss ein bisschen fühlen, ein bisschen Mechanik, Feinmotorik ausprobieren und am Ende kommt man vielleicht zum Erfolg und kann so ein Schloss öffnen. Wir haben uns mit den Freunden der Sperrtechnik mal ein bisschen unterhalten. Wir sind hier beim 33C3, dem 33. Chaos Communication Congress. Da treffen sich Hacker, Technikbegeisterte, Bastler, Schrauber. Da gibt es unter anderem eine Gruppe, die trifft sich schon seit vielen Jahren bei diesem Treffen hier. Und zwar geht's um Lockpicking. Für die Sportsfreunde der Sperrtechnik, oder? Ich habe einen Gast hier. Sönke, ich grüße dich.
Hallo.
Du machst da mit und bist auch so ein Sportsfreund.
Ja. Ja, jetzt seit, ich glaube, im 5. Jahr bin ich jetzt. Und bin jetzt auch zum 4. Mal hier auf dem Kongress. Also damals, als ich angefangen habe, war im Februar. Und zum Ende des Jahres stand halt der Kongress an. Und da wir halt hier in Hamburg bei der Sportgruppe, oder da ich hier in Hamburg bei der Sportgruppe bin und Hamburg so gesehen unsere Zentrale ist, das Headquarter, also hier wurde der Verein gegründet. Von hier geht halt alles aus und wir planen und organisieren eigentlich den Ablauf hier auf dem Kongress.
Ihr habt hier einen Stand, da, also das ist, muss ich sagen, das ist beeindruckend. Das sind schon ein paar Tische, 6, 7, 8 Tische. Da sitzen überall Leute. Ihr macht da Workshops. Vorhin habe ich gesehen, viele Kinder und Jugendliche. Und ihr, genau. Und was macht ihr da genau?
Ja, also klar sind wir natürlich am Öffnen von Schlössern interessiert. Machen dort auch Meisterschaften jedes Jahr, die Deutsche Meisterschaft. Und ja, das wollen wir natürlich auch Interessierten näher bringen. Weswegen wir jeweils der Verein ist deutschlandweit untergliedert in einzelne Sportgruppen. Hamburg, Berlin, München, Köln, nur um jetzt mal so die größten zu nennen. Und dort treffen wir uns regelmäßig zu Sportabenden und bieten dort auch regelmäßig Anfängerworkshops an. Und das ist hier natürlich jetzt unser primäres Ziel. Also wir haben hier halt mehrere Tische, wo wir Öffnungswerkzeug und ohne Ende Zylinder liegen haben. Und hier können halt Interessierte jederzeit vorbeikommen und sich erstmal frei an die Tische setzen. Überall laufen Leute von uns rum, die dann halt Hilfestellung geben. Und das in den vergangenen Jahren halt auch ein bisschen Überhand nahm, weil wir hier dann teilweise von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts ununterbrochen Workshop gegeben haben. Also eine Person haben wir es jetzt in letztes Jahr, haben wir mal angefangen, das anders zu organisieren, dass wir jetzt stündlich einen Workshop geben, den dann halt einer von uns immer hält und den Rest der Zeit können wir uns halt frei organisieren oder laufen halt bei uns an den Tischen rum. Also man ist jetzt nicht mehr ganz so eingespannt. Es ist ein bisschen stressfreier und entspannter für uns. Primär geben wir hier halt Anfängerworkshops einfach nur, um den Leuten mal zu vermitteln, wie einfach es doch durchaus sein kann, den Türzylinder, den man in der Haustür, in der Wohnungstür hat, zu öffnen.
Weil du sagtest eben Zylinder, also das ist ja dann auch schon fast eher ein Fachbegriff, aber wir reden wirklich von Schlössern, in dem Sinne, das, was man als Vorhängeschloss kennt und das, was man bei einer Haustür, dieser zentrale Part ist, wo der Schlüssel reingesteckt wird, oder?
Genau, genau. Also klar, Vorhangschloss ist natürlich klar, das, was man sich irgendwie an die Kellertür hängt oder mit einer Kette am Fahrrad hat, das ist halt ein Vorhangschloss und dann natürlich die Schließzylinder, die man halt im Baumarkt oder im Fachgeschäft kauft, beim Schlüsseldienst, die man sich halt in die Wohnungstür einbaut, in die Haustür.
Und es geht jetzt wirklich darum, diese Schlösser zu öffnen, ohne dass man Schlüssel hat oder ohne dass man die Zahlenkombination kennt, die man einstellen muss.
Ohne dass man den Schlüssel hat, ohne dass man den Schlüssel gesehen hat. Natürlich ist es schon nett, wenn man den Schlüssel mal sieht, dann kann man schon abschätzen, wie schwierig das ist oder wo halt dann eine Schwierigkeit sein kann, dass einer der hinteren Stifte, die man halt setzen muss, dass der halt sehr, sehr tief sitzt und vorne sitzen Stifte, die sind sehr, sehr hoch. Das macht es einem dann natürlich leichter, wenn man den Schlüssel gesehen hat. Aber nein, ein überwiegender Teil der Zylinder, die wir haben, das ist halt Bruch von irgendeinem Schlüsseldienst. Also wenn ein Schlüsseldienst jetzt irgendwo einen Einsatz hat und macht dort eine Notöffnung und zieht den Zylinder oder bohrt ihn auf, damit ist der Zylinder für einen Hausgebrauch defekt, halt Metallschrott, aber für uns hat der Zylinder halt zwei Seiten, Innen- und Außenseite der Tür und die eine Seite können wir halt nach wie vor noch verwenden.
Ah, okay.
Also sowas haben wir halt überwiegend hier auch in unseren Kisten mit dabei.
Und dann habt ihr also auch ein Werkzeug dazu? Ich habe gesehen, das sind so verschiedene.
Es sind einfach Öffnungswerkzeuge. Also klar, jedes Werkzeug hat schon aufgrund der Form einen speziellen Namen. Mhm. Da gibt es den Haken, was einfach auch nur aussieht wie ein Stück Blech, was wenn man den Finger ein bisschen anwinkelt. Mhm. So sieht's dann halt aus. Das ist zum Ertasten der einzelnen Pins und zum Setzen der einzelnen Pins ganz gut. Denn wie du sagtest, das wellenförmig gebogene, das nennt sich denn, weil es von der Form her halt so aussieht, Schlange. Mhm. Ne, so eine Schlange, die sich halt über den Boden schlängelt, so sieht's halt aus. Das nimmt man zum Raken, da geht man einfach nur mit dem Werkzeug einmal schnell durch den Zylinder, übt ein bisschen Druck auf die Pins aus, dann öffnen sich einfache Zylinder halt auch schon oder auch einfache Hangschlösser.
Das heißt, es sind relativ einfache Werkzeuge. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man die präzise herstellen muss.
Also
aber
die Werkzeuge, die wir jetzt überwiegend verwenden, sind natürlich schon maschinell gefertigt von einschlägigen Herstellern, aber man kann sich die Werkzeuge auch durchaus selbst basteln. Es gibt Vorlagen, die man nutzen kann im Internet. Kurze Google-Suche, dann findet man die eigentlich. Kann man sich dann ausdrucken und dann reicht eigentlich schon ein ausrangierter Scheibenwischer vom Auto. Mhm. Dort sind Metallstreifen drin, die von der vom Metall her und von der Härte eigentlich ganz gut brauchbar sind. Das ist so das Werkzeug, womit man halt die Pins betätigt. Und was man dann halt noch zusätzlich braucht, ist ein sogenannter Spanner, den man auch aus Scheibenwischerdraht produzieren kann. Einfach nur einmal 90-Grad-Winkel reingebogen, weil man braucht ja irgendwas, womit man die Drehung vom Schlüssel simuliert. Normalerweise steckt man den Schlüssel rein, der setzt die ganzen Pins. Also es gibt in einem Schloss halt so gesehen ein Gehäuse, ein Kern, das ist der drehbare Teil.
Ja.
Dann sind da Bohrungen drin, in den Bohrungen sitzen Federn und Gehäuse- und Kernpins. Die Gehäusepins haben alle eine Länge, Kernpins haben unterschiedliche Längen. Dadurch ergibt sich halt die Schließung, also das Zickzackprofil im Schlüssel. Und wenn die Pins auf eine richtige Ebene gesetzt sind, halt auf die Ebene, wo der Kern sitzt, die sogenannte Scherlinie, dann ist der Kern halt frei drehbar.
Also das ist sozusagen das Negativstück sozusagen wie so eine Maske zum Schlüssel. Wo der Schlüssel breit ist, ist dieser Pin kürzer und wo der Schlüssel schmal ist,
ist der Pin länger. So kann man sich das vorstellen. Da ist es natürlich so, in erster Linie, man steckt den Schlüssel rein, dann sind die Pins alle auf ihrer richtigen Höhe und dann dreht man den Schlüssel und wir machen es halt andersrum. Wir nehmen erstmal einen Spanner, setzen den in den Zylinder oder in den Kern, fangen an, den Kern zu drehen und bauartbedingt verklemmen sich dann natürlich die Pins. Sie sitzen halt im Weg und verhindern, dass der Kern gedreht werden kann. Aber das führt dann zu der Schwachstelle, die es uns ermöglicht, das Schloss zu öffnen, weil einer dieser Pins, das merkt man dann, wenn man die einzeln ertastet, wenn man den runterdrückt, dann ist er halt nicht frei drückbar. sondern der ist so ein bisschen,
der
ist halt ein bisschen eingeklemmt, der ist halt härter und den muss man dann so lange drücken, bis man merkt, dass er einrastet und dann tastet man sich halt weiter und nimmt dann halt die restlichen vier.
Da ist ein bisschen schon Kenntnis drüber notwendig, wie so ein Schloss funktioniert. Also man muss schon eine Vorstellung haben, was da innen drin stattfindet.
Aber es ist, sagen wir mal, in den Workshops erklären wir einmal 2-3 Minuten grob den Aufbau vom Schloss und geben dann eigentlich schon Übungsschlösser und Werkzeuge rum, einfach zum Probieren, weil nichts schult besser, als es selbst zu probieren und nach kürzester Zeit dann auch schon das Erfolgserlebnis zu haben. Und das stellt sich hier eigentlich immer schon, ja, sagen wir mal so, wer hier nicht innerhalb von den ersten 10 Minuten ein Schloss öffnet, der ist feinmotorisch oder grobmotorisch schon wirklich ganz, ganz schlecht unterwegs.
Oh je, oh je. Ich sehe schon, wenn das hier die Messlatte ist. Das heißt, es ist dann wirklich eine Frage des Geschicks und der Geduld, so ein Schloss dann öffnen zu können.
Es ist durchaus ein Geduldsspiel. Also es, das Geschick oder die Feinmotorik, ja, sagen wir mal, die ersten Öffnungserfolge, wie gesagt, sind nach kürzester Zeit und das sind dann aber auch wirklich Schlösser, die darauf ausgelegt sind, dass man sie halt ganz, ganz schnell aufregt. Dann kommt so die weitere Stufe, das sind dann präziser oder besser produzierte Schlösser, wo man dann halt wirklich schon einzeln die Pins ertasten muss und sich einzeln vorarbeiten muss. Ja, sagen wir mal nach 3 Monaten oder so, würde ich mal sagen, jetzt nicht kontinuierlich, sondern ab und an mal abends auf der Couch oder was ein bisschen trainieren, setzt sich dann eigentlich schon oder stellt sich nach kurzer Zeit schon so ein Feingefühl ein, dass man dann auch wirklich schon merkt und spürt, was in dem Schloss vorangeht. Und wie man jetzt halt weiterkommt und wo die Hürden sind.
Wenn du sagst trainiert, ihr macht da auch Wettbewerbe.
Ja, genau.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Jedes Jahr gibt es jetzt so von uns natürlich organisiert die deutsche Meisterschaft. Zusätzlich gibt es noch niederländische und tschechische, wo wir halt auch hinreisen. Die sind aufgebaut in mehrere Disziplinen. Also einmal Hangschlossöffnung, wo halt Vorhangschlösser, ganz reguläre, die man auch im Baumarkt beziehen kann, die werden gestellt und dann sitzen wir an, je nachdem wie viele Teilnehmer da sind, aber üblicherweise eigentlich an 3 Tischen, sitzen 8 Leute, jeder bekommt ein Schloss, das Schloss bekommt eine Nummer, man selbst hat halt auch eine Nummer und dann geht's halt los. Und bei den Vorhangschlössern hat man 15 Minuten Zeit. Wenn man es öffnet, ist gut, meldet man sich, dass man es offen hat, schreibt seine Zeit auf. Wenn man es nicht öffnet, okay, hat man Pech gehabt, dann hat man halt 15 Minuten auf seiner Karte stehen und nach 15 Minuten gibt man das Schloss dann halt entgegen dem Uhrzeigersinn einmal einen Platz weiter, so dass nach 8 Runden halt jeder einmal jedes Schloss am Tisch vor sich hatte und dann geht's in erster Linie halt darum, wer hat die meisten Schlösser geöffnet. Wenn da jetzt einer ist, der alle 8 geöffnet hat, dann ist klar, dann ist er jetzt weiter. Wenn da jetzt 2 sind, die gleich viele Schlösser geöffnet haben, dann wird halt auf die Zeit geachtet und dann geht's halt weiter, dann gibt's halt einen Vorkampf und ein Finale. Zweite Disziplin ist dann die Handöffnung, wo jeder einen eigenen Schließzylinder mitbringt, den er dann erstmal in der Eigenöffnung öffnen muss, um sich zu qualifizieren. Und dann halt das gleiche Prinzip. Man sitzt am Tisch, Schlösser gehen die Runde und oh nee, bei der Hangschlossöffnung sind es doch nur 5 Minuten. Bei der Handöffnung sind es 15 Minuten, die man dann Zeit hat. Weil das halt üblicherweise dann auch Schlösser sind, die kniffliger sind, die anders aufgebaut sind, die spezielle Eigenschaften haben, wie irgendwelche aktiven Sperrelemente an der Seite. Dann gibt's noch die Freestyle. Dort darf man so gesehen zur Öffnung einsetzen, was man möchte. Also ein Elektropick zum Beispiel, was, ja, es ist eine Batterie, ein Motor mit einer Unwucht auf der Welle. Diese Unwucht betätigt einen Kipphebel und an dem Kipphebel befestigt ist halt eine Nadel, die man in den Zylinder einführt. Diese Nadel schlägt dann auf die Pins und dann ist es dieses Prinzip von einem Newton-Pendel. Also der Schlagimpuls wird auf die Pins im Kern übertragen. Die übertragen den Schlagimpuls auf den Pin, der im Gehäuse sitzt. Der schnellt nach unten. Und hat man halt für einen Bruchteil einer Sekunde einen ziemlich breiten Spalt und kann in der Zeit den Kern drehen. Und das geht in wenigen Sekunden.
In wenigen Sekunden?
Also wirklich, es gibt Zeiten in den Wettkämpfen, wo in 0,39 Sekunden ein Schloss geöffnet wurde.
Wenn ich das so höre, hört sich das so an, dass mit ein bisschen Geschick man da schon erstmal was erreichen kann.
Auf jeden Fall.
Jetzt würde ich aber mal naiverweise davon ausgehen, dass das so ein bisschen so ein Hase-Igel-Spiel ist, dass nämlich die Schlosshersteller natürlich sich auch was überlegen. Wie kann ich sicherer machen, dass es eben nicht so einfach geknackt werden kann?
Da arbeiten wir auch ein wenig mit der Schlossindustrie zusammen. Mhm. Also klar, entwickeln die neue Systeme, neue Mechanismen, um irgendwie das Picken zu erschweren oder unmöglich zu machen, laut deren Aussage. Aber gibt's natürlich auch genug Mitglieder im Verein, die sich dann zur Aufgabe gemacht haben, diese Schlösser sich zu besorgen und zu analysieren und dann halt gegebenenfalls entweder extra für dieses Schloss Werkzeuge zu entwickeln, um es zu öffnen, oder um einfach nur zu sehen, ihr habt das und das Element da reingesetzt. Ja, das ist keine Schwierigkeit für uns, ganz im Gegenteil. Das macht es für uns eher noch einfacher. Also das ist, da gibt's aber, es ist halt auch oftmals im Austausch, beziehungsweise dass halt dem Schlosshersteller gemeldet wird, hier, wir haben euer System überwunden. Und
war nur eine halb gute Idee oder so.
Ja, ja, genau.
Ihr macht also Workshops an eurem Stand, da steht so ein kleiner Safe mit so einem Zahlenschloss, das man so drehen muss, also nur einem Drehrad mit Zahlen. Und da kann man sich dran versuchen. Also ich habe da gesehen, da waren die ganze Zeit, waren da Leute und haben ein bisschen gedreht und probiert. Und dann geht es wohl darum, dann auch genau zu fühlen, wann da irgendwelche Elemente ineinander greifen oder nicht. Es ist wahrscheinlich schon schwieriger, wirklich hochwertige Schlösser dann auch zu öffnen, weil die letzten Endes ja genau dafür gebaut sind, oder?
Ja, klar. Vor allem Tresore sind natürlich eine Sache für sich. Ja, auch aufgrund der Tatsache, dass die natürlich erstmal sehr, sehr kostenintensiv sind und auch nicht gerade leicht sind, ist das jetzt wirklich ein spezielles Randgebiet. Also ein Mitglied hier aus Hamburg, der hat sich darauf spezialisiert. Der ist auch durch den Verein dazu gekommen, dass er jetzt halt hauptberuflich Tresornotöffnungen durchführt. Von ihm kommt halt auch dieser Tresor und ist ein bisschen modifiziert, dass man halt leichter spürt, was in dem Tresor vorgeht. Aber sagen wir mal, mit ein bisschen Anleitung, wir haben auch ein Schnittmodell, wo man sehen kann, wie so ein Tresor funktioniert oder gerade diese Tresore mit der Drehkombi, weil da sind vier Scheiben, die an einer bestimmten Stelle einen Schlitz haben, wo halt so ein Riegel reinfallen muss.
Mhm.
Und die Scheiben haben jeweils Mitnehmer und das bedeutet halt, man muss diese Kombi erstmal viermal drum drehen, damit halt alle Scheiben sich drehen und dann kann man halt auf die erste Zahl von der Kombination setzen. Und dann muss man entgegen, oder erste Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, zweite Richtung ist dann entgegen dem Uhrzeigersinn, da muss man dann halt nur noch dreimal drehen, danach dann zweimal wieder im Uhrzeigersinn, einmal gegen Uhrzeigersinn und dann ist er halt offen. Der Tresor ist jetzt halt speziell vorbereitet, dass man es halt auch wirklich aktiv spüren kann.
Mhm.
Aber ansonsten ist es halt schon wirklich ein Spezialgebiet, wo da hat er sehr, sehr viel Zeit und man muss halt auch die Tresore kennen, um halt wissen, wie sie aufgebaut sind. Einfach sich jetzt vor so einen Tresor stellen und sagen, okay, der geht jetzt so und so auf, ist halt schwierig. Gut, er, weil er es jetzt halt beruflich macht, hat er natürlich höhere Erfolgschancen, aber der jetzt ist halt extra dafür vorbereitet.
Ich hatte den Eindruck, dass die Konstruktion an sich erstmal relativ einfach ist. Also man könnte das mit Holz nachbauen. Es kommt dann eher darauf an, dass das präzise gefertigt ist aus Metall. Und sozusagen diese Präzision macht dann auch den Wert so ein Schlosses aus.
Wir haben neben uns sitzt ja gerade jetzt glücklicherweise so ein 3D-Drucker-Space. Und die haben uns ein Modell von so einem Drehkombi-Schloss aus dem 3D-Drucker gedruckt. Und da kann man natürlich richtig genial zeigen, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist.
Ja.
Aber das kam halt jetzt gestern frisch aus dem Drucker, muss jetzt erstmal noch ein bisschen nachbehandelt werden. Aber auch das aus dem 3D-Drucker funktioniert dann schon verhältnismäßig präzise. So ein Tresor ist natürlich jetzt auch kein Allerweltsteil, was man jetzt für 50 Euro im Baumarkt kauft. Gut, die gibt's natürlich auch, aber die kann man unter Umständen dann leider auch schon mit einer Büroklamme öffnen.
Es gibt ja inzwischen auch schon so mit elektronischen Zahlenschlössern und so solche Tresore. Sind die schwieriger zu öffnen oder?
Ja, jein. Da haben wir gerade letztes Jahr hatten wir mehrere Anfragen aus der Schweiz. Erst von einer, ja, von einer Zeitschrift. Die wollten einen Test machen über Vorhangschlösser, haben uns Vorhangschlösser geschickt. Wir haben die getestet, haben Öffnungszeiten aufgeschrieben und so weiter und so weiter. Haben denen das wieder zurückgemeldet und die haben es dann halt in einem Beitrag verarbeitet. Als zweites hatten wir, das war dann auch sehr interessant, Fahrradschlösser vom Schweizer Fernsehen. Da war dann auch ein Fernsehteam bei uns, die uns gefilmt haben. Da waren es, ich glaube, es waren 12 Fahrradschlösser und von den 12 Stück hatten wir 11 Stück ohne Probleme geöffnet in Zeiten von 10 bis, sagen wir mal, 3 Minuten. Nur eins nicht. Die wurden danach dann noch in einem anderen Institut getestet, so auf Durchflexen und so weiter und so weiter. Das war dann auf jeden Fall auch im Fernsehen, war auch sehr cool. Und als drittes haben wir dann Tresore getestet. Da war auch wieder das Schweizer Fernsehen bei uns und hat exakt solche Tresore halt mit elektronischem Zahlenschloss. Da haben die auch, ich glaube, es waren auch 10, 11, 12 Stück, haben die halt zu uns gebracht. Wir haben die bei uns aufgebaut, beziehungsweise bei dem Kollegen, der sich auf Tresore spezialisiert hat in seiner Werkstatt. Dann haben die uns halt an die Tresore gelassen, dass wir sie zerstörungsfrei öffnen. Ach so, das ist natürlich noch ganz wichtig bei uns. Also wir öffnen nur zerstörungsfrei. Also das ist Schloss halt, man kann es danach, nachdem wir es geöffnet haben, kann man es halt nach wie vor noch öffnen. Mhm. Und das war natürlich auch bei den Tresoren. Also es waren, ein Tresor war da, den hätten wir oder konnten wir nicht öffnen. Den hätte man zerstören müssen, um ihn zu öffnen. Aber die anderen konnten wir halt auch teilweise mit einfachsten Mitteln, und das war kein Spaß, also wirklich mit einer Büroklammer konnten wir den öffnen. Weil auch diese elektronischen Tresore haben, weil es kann natürlich schon mal sein, dass die Batterie da drin leer ist. Was macht man dann? Man kommt nicht mehr ran. Dafür haben die irgendwo immer versteckt hinter irgendeiner Klappe so ein Notschloss, wo man dann halt einfach einen Schlüssel einführt, dreht den Schlüssel, der ihn riegelt und ist dann halt auch zu öffnen. Und ich glaube, das war sogar noch nicht mal der günstigste. Ich glaube, es war so irgendwie so ein 80 oder 100 Euro Tresor. Den konnte man wirklich ohne Spaß mit einer Büroklammer öffnen. Und ansonsten, gut, gab es halt schon spezielle Schlösser, die jetzt nicht wie ein normaler Hausschlüssel nur eine Seite haben, sondern die drei oder vier Seiten haben. Aber da gibt es halt auch spezielle Werkzeuge, womit man dann halt auch diese Schlösser angreifen kann. Und ja, wie gesagt, von diesen, sagen wir mal, 12 Tresoren haben wir 11 Stück auch geöffnet bekommen. Da war das Team so zusammengesetzt, dass einer halt Tresornotdienst ist und drei von uns sind da komplett unbefleckt rein. Also es war für uns eigentlich ein Anfängerworkshop. Wir hatten trotzdem jeden Tresor denn doch aufbekommen.
Okay, ist also die Sicherheit, die man mit so einem Teil sich einkauft, unter Umständen das nicht so viel wert?
Das waren schon üblicherweise Baumarkt-Tresore. Also ja, ich glaube der teuerste war bei 450 Euro oder so. Also es ist natürlich schon ein stolzer Preis, aber ist jetzt natürlich kein professionell gefertigtes Einzelstück.
Ja.
Da würde das natürlich wieder bedeutend anders aussehen. Also so diese Baumarkt-Tresore sind natürlich schon ein Massenprodukt, was jetzt schon eine Sicherheit bietet, aber es ist jetzt nicht die ultimative Sicherheit.
Okay.
So wie jedes Schloss bietet einem nicht die ultimative Sicherheit. Also irgendwie sind sie alle angreifbar. Irgendwie haben sie alle Schwachstellen.
Ja. Ihr macht also hier euren Stand. Da kann man ein bisschen ausprobieren, kann man einen Workshop mitmachen, kann man sich mit Leuten unterhalten, die sich da auskennen. Das ist nach wie vor der Renner. Also ihr könnt euch da nicht über Desinteresse beschweren.
Nein, also wie gesagt, ich erlebe es jetzt ja im vierten Jahr. Und ich glaube, selbst wenn hier die beliebtesten Talks laufen, wo nun wirklich jeder hinrennt, es gibt kaum eine Zeit, wo bei uns die Tische mal wirklich leer sind. Also es ist einfach, eigentlich ist permanent Andrang. Klar, mal mehr, mal weniger, aber man merkt schon meistens, also wie gesagt, der Workshop-Tisch, den wir ja eigentlich nur jede Stunde einmal bespielen, da sieht man halt schon, 15 Uhr, der nächste Workshop geht los und die Schlange, die sich dahinter dann bildet, reicht schon eigentlich wieder für die nächsten 3-4 Workshops.
Also viel Andrang. Wir haben in unseren Shownotes, also den Sendungsnotizen, auch nochmal einen Link dazu. Wenn euch das also interessiert, könnt ihr da nochmal ein bisschen nachschauen, wie das funktioniert. Beim Chaos Communication Kongress geht es natürlich auch um den Spaß am Gerät, also um das Tüfteln mit Computern, um das Ausprobieren, um das selber Löten, um das selber Programmieren. Wir unterhalten uns jetzt über ein Projekt, das auch diesen Geist in sich trägt, und zwar um den Axolotl, ein Selbstbauprojekt, wo es darum geht, dass man eine Platine mit ein paar ICs hat und die dann entsprechend programmieren kann, dass diese Platine zum Beispiel Töne erzeugt oder Automaterial verändert und bearbeitet. Wir haben uns mit dem Entwickler Johannes unterhalten, der erzählt uns ein bisschen, wie das funktioniert.
Wir sind hier beim 33. Chaos Communication Congress. Ich sitze hier mit Johannes Taumann. Er hat ein Gerät entwickelt, das sehr interessant ist. Mit dem kann man Klänge erzeugen und auch Töne bearbeiten.
Music, sound, process, music and sound. Hi.
Hello.
How would you describe?
Wie würdest du dieses Werkzeug beschreiben, den Axolotl?
When I was looking at a market of electronic devices for creating or playing music, I was noticing or realizing that a lot of different products have very similar things inside. That's a processor.
Als ich mir den Markt für elektronische Geräte angeschaut habe, mit denen man Musik oder bearbeiten kann, habe ich festgestellt, dass viele Geräte ein ähnliches Innenleben haben. Da ist ein Prozessor, ein AD- und DA-Wandler, dazu ein paar Algorithmen. Das Ganze in einem Gehäuse mit verschiedenen Farben, Reglern und einer Bedienoberfläche. Jedes Mal, wenn es eine neue Funktion gibt, musst du dir ein neues Gerät kaufen. Die Hersteller halten ihre Algorithmen geheim. Sie wollen auch nicht, dass du sie selbst veränderst. Sie wollen nicht darüber reden. Sie sagen einfach, hier ist die magische Box, wir bauen sie, du darfst damit spielen. Ich wollte diese Mauer einreißen, wollte eine offene Plattform schaffen, mit einem Prozessor, Audiowandlern und einer einfach zu bedienenden Oberfläche. Damit kann jeder seine eigenen Algorithmen erstellen oder vorhandene neu zusammenstellen. Und jeder, wie er will, ohne durch die Vorgaben eines Herstellers eingeschränkt zu sein. Damit können auch Spezialanwendungen umgesetzt werden.
Also grundsätzlich gibt es jetzt diesen Hardware-Teil, das ist eine Platine, die ist ungefähr 20 mal 5 cm groß, die hat einen MIDI-Anschluss, die hat USB-Anschluss, da geht eine SD-Karte rein, die hat Audio-Eingänge und Ausgänge und sie ist eigentlich die Grundlage, um irgendwas mit diesem Werkzeug herzustellen.
Yes, so it's not defined to be a synthesizer or an effects processor. It can be both or any combination of things. Some people use it to make their own guitar-like.
Das ist weder als reiner Synthesizer noch als reines Effektgerät ausgelegt. Es kann beides sein oder eine beliebige Kombination davon. Manche Leute benutzen es als Gitarreneffekt, andere benutzen es als Synthesizer oder als Studioeffektgerät. Es gibt ein großes Angebot an günstigen MIDI-Controllern, die erzeugen keine Töne. Aber wenn du sie mit einem Axolotl verbindest, kannst du ihn in einen neuen Synthesizer oder ein Effektgerät verwandeln, genauso wie du dir das vorstellst.
Der nächste Teil ist also jetzt eine Softwareumgebung. Damit erzeugst du die Algorithmen, um überhaupt irgendwas aus dem Gerät herauszukriegen.
Which are necessary to get something out of it.
Yes, writing code for manipulating sounds can be quite challenging and complicated. If you just write code, it can be hard to keep the overview.
Ja, Codes für Audiobearbeitung zu schreiben ist gar nicht so einfach und kann knifflig werden. Wenn du nur Quelltexte schreibst, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Also habe ich einen grafischen Editor programmiert. Damit kannst du deinen Code in grafische Objekte verwandeln. Die haben dann Ein- und Ausgänge, Regler und Schalter. Man kann sie wie in einem Schaltplan verbinden. Du wählst deine Objekte, wie du sie verbindest, und du tauschst sie in der Community aus. Andere Leute können sie dann weiterverwenden.
Es gibt also einen Editor, mit dem kann man Module erzeugen, die kann man auf dem Bildschirm platzieren und die kann man mit virtuellen Kabeln untereinander verbinden. Und diese Patches sind dann die Grundlage für das, was auf der Hardware dann ausgeführt wird.
This is one possible approach to create a patch or create a project, which then will be executed on that hardware.
Yes.
Man kann aber noch tiefer ins Programmieren einsteigen und eigene Module erzeugen. C-Code definiert dann, was diese Module jeweils machen.
In some kind of C-Code, what this module should do.
Yes, in the editor you can create like a blank object and define the inputs and outputs with some mouse clicks.
Ja, im Editor erzeugst du die Objekte mit einem Mausklick, definierst Ein- und Ausgänge und schreibst den Code dafür. Wenn du nur den reinen Quellcode mit jemand austauschst, ist es manchmal nicht einfach zu verstehen, wie C-Funktionen aufgerufen werden oder wie sie genau funktionieren. Durch das Einfassen des Codes in eine grafische Repräsentation können andere Leute das benutzen, ohne den Code zu kennen. Du musst keine einzige Zeile anfassen, um den Code anderer Leute zu benutzen.
Es gibt also die Möglichkeit, tief in die Programmierung einzusteigen. Das kann man machen, aber du musst es nicht tun. Es hat sich jetzt eine Community um dieses Projekt entwickelt.
Yes, there is a community forum that is pretty active. It's open since 1.5 years, and there's like 15,000 posts made by users from all over the world.
Ja, es gibt ein Community-Forum, das sehr aktiv ist. Seit rund 1,5 Jahren sind 15.000 Posts von Nutzern aus der ganzen Welt zusammengekommen. Leute tauschen Ideen aus, finden und lösen Probleme und inspirieren sich gegenseitig. Es ist eine ganz andere Sache, wenn du einen kommerziellen Hersteller fragst. Kann ich meinen Synthesizer mit einer bestimmten Funktion erweitern? Er wird sagen, nein. Nicht jede Frage kann sofort gelöst werden. Mancher braucht es Zeit, manchmal viel Zeit. Es gibt einen aktiven Austausch zwischen Benutzern und Programmierern. Ich glaube, auf lange Sicht werden alle davon profitieren. Die alteingesessenen Hersteller sind wie ein Restaurant mit einer Mauer zwischen der Küche und dem Raum, wo die Gäste speisen. Nach dem Einreißen dieser Mauer können wir die Rezepte diskutieren und ein großes Rezeptbuch erstellen.
Established industry is sort of a restaurant with a wall between the kitchen and the tables where people can buy and consume the food. By breaking down the wall, we can discuss the recipes and create a large book of recipes.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Wenn ihr mehr Infos zu den Themen haben wollt, könnt ihr natürlich in unseren Sendungsnotizen nachgucken, und zwar auf unserer Webseite absmagazin.de. Dort findet ihr Links zu den angesprochenen Themen. Außerdem findet ihr dort zum Beispiel die Sendung, die wir nach Weihnachten zu dem Thema schon direkt aus Hamburg gemacht haben. Wir sind jeden Mittwoch hier an dieser Stelle, 16 Uhr bei Radio X. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen. ABS-Magazin.